Herzlich willkommen zu einem neuen Brain Snack der Rhön Stiftung. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie dabei sind, wo auch immer Sie gerade auf die Abspieltaste geklickt haben. Jedes Jahr erkranken allein in Deutschland rund 70.000 Frauen an Brustkrebs. Es ist die häufigste Krebsart bei Frauen, die häufigste krebsbedingte Todesursache auf der Welt. Geißel der Menschheit. Ich will darüber jetzt mit Maria Margarete Karsten sprechen. Sie ist leitende Oberärztin des Brustkrebszentrums an der Charité in Berlin, Professorin für Gynäkologie und Geburtshilfe und sie ist vor kurzem mit dem Eugen-Münch-Preis in der Kategorie Wissenschaft und praktische Anwendung ausgezeichnet worden. Hallo Frau Karsten, willkommen beim Brainsnack und herzlichen Glückwunsch.
Ja, hallo und vielen Dank. Ich freue mich sehr über diesen Preis.
Sie wurden dafür ausgezeichnet, wie Sie an der Charité und an mehr als 50 weiteren teilnehmenden Kliniken Brustkrebspatientinnen behandelt haben, nämlich mit einer App auf dem Smartphone. Und jetzt lassen Sie mich zum Anfang mal ganz dumm und plump fragen, wie hilft denn eine App gegen Krebs?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und das haben uns natürlich auch im Vorfeld, als wir diese Idee vorgeschlagen haben, ganz viele Leute gefragt. Es ist nicht die App an sich, die hilft, sondern das, was hilft, ist sozusagen eine technische Lösung zu nutzen, die wir alle im Alltag häufig benutzen, um uns die Patientinnen zu unterstützen und uns zu unterstützen, also uns als Kliniker, als Menschen, die im Krankenhaus, in Brustzentren arbeiten, und den Patienten und vor allem den Patientinnen hilft, ihre Symptome mitzuteilen, also uns mitzuteilen über einen einfachen Weg, wie es ihnen gerade geht, ob sie Beschwerden haben, ob sie Beschwerden durch die Erkrankung haben, ob sie Beschwerden durch die Therapien haben. Und in dem Fall machen wir das über eine App.
Das Stichwort, der englische Fachbegriff heißt Patient-Reported Outcomes. So habe ich es gelernt. Es geht darum, also wie die Patientinnen selbst den Zustand wahrnehmen und an sie weitergeben. Üblicherweise vertrauen Ärzte gern auf vermeintlich unbestechliche Laborwerte oder diagnostische Erkenntnisse, die sie selbst gewonnen haben. Wie kam es dazu, dass Sie auf diesen anderen Weg gegangen sind?
Genau, also das ist auch ein sehr guter Punkt. Also wir sind in der Tat als Mediziner darauf geschult, unser ganzes Leben lang, dass wir eigentlich mit messbaren Dingen umgehen müssen, dass man Sachen quantifizieren muss. Nur wenn man es messen kann, ist es wirklich. Und wir sehen aber gerade eigentlich im Bereich der Medizin, wie wichtig es ist oder wie immer wichtiger es wird, auch Patientinnen und die einerseits auf die Patienten zu hören, wie geht es den Patientinnen. Wir haben Patientinnen, die immer erfreulicherweise immer länger leben und aber immer mehr Therapien bekommen. Also das heißt, wir haben Patientinnen, die haben Brustkrebs, aber die haben vielleicht auch noch einen Diabetes, die haben eine Herzerkrankung, und sind unter diesen Therapien. Und das heißt, wir brauchen eigentlich die Information von der Patientin, um zu verstehen, wie geht es der denn wirklich? Und wir nutzen diese Informationen, um sozusagen dieses Gespräch oder das, was man sozusagen von früher kennt, die Frage, wie geht es Ihnen, in einen messbaren Wert umzuwandeln, um dann zu vergleichen, wie war es denn vielleicht eine Woche vorher, wie war es 4 Wochen vorher, wie war es 8 Wochen vorher und ist hier eine Verschlechterung zu sehen. Und wir nutzen praktisch die Einschätzung der Patientin, wie sie ihren aktuellen Zustand beschreibt, um den in messbare Werte umzuwandeln mit Hilfe dieser Patient-Reported Outcomes, um dadurch einen Verlauf anzeigen zu können, um besser zu verstehen, hat beispielsweise die Luftnot zugenommen oder haben die Schmerzen zugenommen oder ist jemand vielleicht nicht mehr so in der Lage, leicht eine Treppe raufzugehen oder zum Einkaufen zu gehen. Und diese Dinge sind häufig erste Anzeichen, dass es beispielsweise zu einer Verschlechterung der Erkrankungssituation kommt, Und das ist das, was wir mit der App und mit Hilfe dieser Fragen, dieser sogenannten Patient-Reported Outcomes, messen, um das dann in einen messbaren Wert umzuwandeln.
Patient-Reported Outcomes, die Anfangsbuchstaben PRO geben auch den Namen Ihres Projekts eigentlich vor, PROB oder PROB, wie Sie es auch immer aussprechen wollen. Jetzt natürlich die Frage, warum stellen Sie denn alle diese Fragen nicht einfach den Patientinnen von Angesicht zu Angesicht?
Ja, das würden wir natürlich sehr, sehr gerne machen, aber wir sind in der Situation, dass wir gar nicht die Zeit dafür im klinischen Alltag haben. Wir haben diese Fragen, das sind jetzt, was wir in Pro B gefragt haben, das sind abwechselnd von Woche zu Woche ein bisschen unterschiedlich, aber das sind 30 bis 40 Fragen, die wir die Patientinnen gefragt haben. Und wenn ich eine Patientin 30 bis 40 Fragen frage und dann die Antworten abwarte und dann auf die Antworten auch noch reagiere, dann bin ich ungefähr eine Stunde damit beschäftigt. Das ist im klinischen Alltag nicht möglich und deswegen müssen wir uns eigentlich dafür, das war der Grund dafür, dass wir gesagt haben, wir brauchen einen neuen Zugang, wir brauchen neue Lösungen, um diese Fragen stellen zu können, weil wir die Informationen benötigen, um die Patientin gut und besser betreuen zu können, aber wir können das nicht im klassischen Sinne eines persönlichen Arzt- oder Behandlungsgespräches machen.
Also wöchentlich 40 Fragen, so, und das ist der Rhythmus. Was weiß Frau Karsten denn die medizinische Forschung darüber, wie zuverlässig und, sagen wir, unbestechlich solche von Patientinnen erhobenen Daten sind?
Also das ist auch eine sehr gute Frage. Das hängt sehr davon ab, da gibt es sehr viel Forschung dazu, muss man sagen. Und das hängt sehr stark davon ab, welche Patientinnen und in welchem Zusammenhang man das fragt. Wir sehen ganz klar, dass Patientinnen, je stärker Patienten von einer Erkrankung betroffen sind, umso höher ist das Interesse der Patientinnen und der Patienten auch, diese Fragen korrekt zu beantworten, auch regelmäßig zu beantworten. Und was auch dazu kommt, ist, wenn Patienten und Patienten sehen, dass das einen direkten Einfluss auf ihre Therapie oder auf ihre Behandlung hat. Das heißt, es nützt nichts, Patientinnen nur was zu fragen und dann verschwindet es irgendwo in der Schublade und keiner schaut sich das je an, sondern es muss ganz klar sein, dass diese sogenannten PROs oder Patient Reported Outcomes, dass die als Teil des Behandlungsprozesses sind und dass das auch so von den Patienten wahrgenommen wird und dass es dann auch ein Feedback dazu gibt, also an die Patientinnen.
Wie erfolgt dieses Feedback? Man tippt das nicht ins Nirvana hinein, so sein Wohlbefinden, sondern es gibt dann eine Rückmeldung von Ihnen.
Genau, das Feedback funktioniert auch so. Das ist auch nicht, dass da eine Person sitzen kann und sich das dann alles anschaut, weil das würde genauso lang dauern. Auch da haben wir uns die Technik zu Hilfe genommen und haben einen Algorithmus entwickelt. Dieser Algorithmus hat die Antworten der Patientinnen werden in Punkte übersetzt, also in einen Score, in einen Summenscore, in einen Punktwert. Und dieser Punktwert wird verglichen mit Werten zu vorherigen Befragungen. Und dann gibt es einen Algorithmus, der, wenn bestimmte Grenzwerte, die von klinischer Seite festgelegt worden sind, überschritten werden, löst es einen sogenannten Alarm aus. Und dieser Alarm schaut folgendermaßen aus, dass das eine Benachrichtigung ist, die an das Behandlungsteam der Patientin geht. Also es kann ja sein, wir sitzen in Berlin und die Patientin ist aber in Rosenheim. Und dann wissen wir ja gar nichts von der Patientin, aber der Alarm, den die Patientin sozusagen ausgelöst hat, geht dann an das Behandlungsteam in beispielsweise Rosenheim. Und das Behandlungsteam nimmt dann Kontakt mit der Patientin auf, um mit ihr im direkten Gespräch zu klären, wie es ihr geht, ob es etwas ist, was sie eventuell, dass sie in die Klinik kommen muss, dass man was anpassen muss, dass man vielleicht zum Beispiel Schmerzen, dass sie eine höhere Schmerzmedikation braucht etc.
Frau Garsten, ich kann jetzt mir gut nachvollziehen oder vorstellen, wie das ist. Sie sagen als Ärztin, na, ich müsste den Patientinnen eigentlich so viele Fragen stellen und so häufig, dafür habe ich aber nicht die Zeit. Und man ist quasi schon am Verzweifeln darüber, dass man das nicht hinbekommt. Und dann wüsste ich gerne, wann sind Sie denn auf die Spur gekommen, dafür die Technik zu nutzen? Was gab da den, was hat Sie da so den, wie soll man sagen, den Schritt machen lassen?
Also es war letzten Endes, ich bin ja schon eine Weile in dem Beruf und habe auch in anderen, in den USA eine Zeit lang gearbeitet und es gab, habe dort auch erlebt, dass das dort schon zum Einsatz gekommen ist und habe dann aber gesehen, dass wir eigentlich im klinischen Alltag überfordert sind. Also wir sind, wie ich vorhin gesagt habe, es ist ja erfreulich, dass wir dass Patienten immer besser behandeln können. Aber wir sehen auch gleichzeitig, dass wir Krebserkrankungen sind am Zunehmen. Und aber das medizinische Personal in den Kliniken wird nicht mehr. Und eigentlich war das dann so, gegen 2016 gab es eine Studie, die in den USA veröffentlicht wurde, die gezeigt hat, dass wenn man so ein System nutzt, das einen deutlich gezeigt hat, dass die Patienten davon profitieren. Das war an einer Klinik, ein großes amerikanisches Krebszentrum, das alle Ressourcen hat, die man sich nur vorstellen kann, an dem ich auch früher gearbeitet habe. Und dann haben wir überlegt, aber wie wäre das denn, wenn wir das, wir brauchen das ja nicht an, also an den großen Krebszentren brauchen wir das auch, aber eigentlich brauchen das alle Patienten und es brauchen auch alle Behandlungsteams so eine Unterstützung. Und ob man sich das jetzt eingesteht oder nicht, aber im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen berichten eigentlich fast alle von der gleichen Situation, dass sie sagen, wir könnten auch rund um die Uhr arbeiten und schaffen das einfach nicht mehr.
Und dann haben Sie 2016 natürlich das Smartphone auch sowieso in der Tasche gehabt und sich gedacht, na, warum dann nicht so? Und wenn so viele Menschen auch Gesundheitsdaten bereit sind zu teilen auf ganz anderen weniger seriösen Wegen, lag der Gedanke vielleicht sogar nahe. Wie haben denn dann die Patientinnen darauf reagiert, als sie die angesprochen haben? Denn eben, es ist ja dann doch ein Unterschied, ob ich einen Fitness-Tracker füttere oder ob ich wirklich solche sehr relevanten und ernsten gesundheitlichen Themen auf dem Smartphone in die App einspeise.
Also ich würde ehrlicherweise sagen, dass die Patientinnen gar nicht diejenigen waren, die wir überzeugen mussten, sondern es war eher meine Kolleginnen und Kollegen, von denen viele gesagt haben, ach, also meine Patientinnen sind gar nicht so Smartphone-affin, sage ich mal, die können mit Apps nicht umgehen oder brauchen das nicht und ich weiß doch, wie es meinen Patientinnen geht und so weiter. Also diese Argumente haben wir ganz häufig gehört und gegen das Erste habe ich immer gesagt, naja, fragen Sie einfach mal Ihre Patientin, ob sie denn, vor allem wenn wir jetzt beispielsweise von älteren Patientinnen sprechen, ob sie denn auf ihrem Smartphone mit ihren Enkeln über eine Chat-App kommunizieren. Und dann kam meistens ja, natürlich ist es. Und dann sage ich, ja, das ist letzten Endes nichts anderes. Sie müssen einfach nur da drauf drücken und die Fragen einmal durchklicken. Und genau das machen Sie in der Pro-B-Studie auch. Und was wir gesehen haben, das natürlich muss man sagen, wahrscheinlich hat man da eine gewisse Selektion vorher, weil natürlich nur Patientinnen teilgenommen, die ein Smartphone haben und eine App haben. Aber das ist auch ein Thema, das sich, sage ich mal, mit der Zeit sowieso von selbst lösen wird, weil wenn man sich die Durchdringung oder die Smartphone-Dichte in der menschlichen Bevölkerung anschaut, gibt es da nur eine Tendenz, die geht nach oben. Und wir haben eine sehr hohe Rate, also extrem hohe Rate gehabt an der Anzahl, die Patientinnen praktisch an den Befragungen teilgenommen haben. Und wir sagen ja im Medizinischen die Adhärenz, also wie häufig sie das befragt haben, und wir waren immer zwischen 80 und 90% der Patientinnen haben regelmäßig wöchentlich die Befragung ausgefüllt. Das zeigt auch, dass und das ist auch uns zurückgespiegelt worden von den Patientinnen, dass die Patientinnen das weder als belastend wahrgenommen haben, sondern als entlastend zu wissen, dass da im Hintergrund irgendetwas ist, das sozusagen auch nochmal einen Blick auf sie wirft, dass sie berichten können, wie es ihnen geht und dass sich dann plötzlich bei ihnen jemand meldet, um zu fragen, wie geht's ihnen denn? Uns hat es im klinischen Alltag auch entlastet, weil ich weiß, es filtert, es hilft mir, vielleicht kritische Patientinnen herauszufiltern, und die anderen, die jetzt keinen Alarm ausgelöst haben, gehe ich davon aus, dass dann bei denen alles in Ordnung ist.
Denn das ist sozusagen der ja, wenn ich das jetzt mit dem Wort sagen will, der Bruch des Mediums oder der Kommunikationsweise, dann, wenn der Alarm ausgelöst wird, dann meldet sich nicht der Algorithmus, die Computerstimme, sondern dann ist es ein Mensch.
Genau, und das ist auch ganz essentiell, dass es nicht ein Computer ist, sondern dass dann plötzlich ein Mensch anruft, ein Mensch, den sie auch im besten Falle die Patientin kennt und dann sagt, ich sage jetzt mal, Frau Huber beispielsweise, wie geht es Ihnen denn? Oder ich habe gesehen, Sie haben eine Verschlechterung im Bereich Schmerzen. Was kann ich für Sie tun? Was ist los? Das ist eine ganz wichtige Komponente und das sind wir auch im Team fest davon überzeugt, dass man das nicht durch einen Computer ersetzen kann und sollte.
Und den erstaunlichen Erfolg, den das für die Behandlung der Patientin hat, auf den kommen wir natürlich gleich noch zu sprechen, auf diesen wirklich eindrücklichen Punkt. Aber ich will Sie vorher noch eins fragen. Im Lauf der Entwicklung dieses Fragebogens und des Algorithmus und des ganzen Projekts, was gab es für Punkte, die Sie uns nennen können, wo Sie sagen, na, da haben wir gesehen, das ist verkehrt oder das funktioniert nicht so. Und umgekehrt, was hat sich überraschend vielleicht als besonders erfolgreich, als besonders hilfreich erwiesen?
Also in so einem Projekt hat man natürlich, sage ich mal, viele Höhen und Tiefen. Und ich glaube, sicher für uns eine der großen Herausforderungen war, das sozusagen entsprechend technisch umzusetzen. Da auch die entsprechenden Partner zu finden, die das technisch umsetzen konnten, weil da sprechen dann Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund eine unterschiedliche Sprache. Mediziner wollen das eine und Techniker verstehen das andere. Techniker sagen das eine und Mediziner verstehen das nächste. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung gewesen, die aber lösbar war. Was wir gesehen haben, ehrlicherweise, ist, ich würde wirklich sagen, die größte Herausforderung einerseits war nicht, oder eine Herausforderung war die Technik, aber die größte Herausforderung war wirklich, die Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, dass das nützlich ist. Und das ist, da sind wir immer noch dabei. Wir haben natürlich jetzt hervorragende Ergebnisse. Wir konnten zeigen, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das überlegt haben, was man am Anfang auch nicht weiß. Deswegen macht man ja eine Studie, um eine Hypothese zu überprüfen, ob das so ist. Aber das ist letzten Endes natürlich etwas, was auch am medizinischen Selbstverständnis kratzt. Und das ist, glaube ich, die höchste Herausforderung, weil es bedeutet, ich bin vielleicht nicht so gut, wie ich denke, dass ich bin. Und das sich selber einzugestehen, dass man sich noch besser um seine Patienten kümmern kann und gar nicht durch das, was man selber macht, sondern durch ein technisches Tool, das kratzt am Selbstverständnis. Und da ist es einfacher, einen Laborwert zu messen, weil das ist ja nicht mein Laborwert, sondern das ist ja der Laborwert der Patientin. Wenn ich aber messe, erfasse ich als Person, ich als Medizinerin, wirklich gut genug, wie es der Patientin mir gegenüber geht, oder schaffe ich das vielleicht nicht, das wirklich so zu erfassen, also diese Symptome zu erkennen? Und da gibt es ja, da sind wir nicht die Einzigen, da gibt es auch schon viele oder eine ganze, viele nicht, aber eine ganze Reihe von Vorarbeiten, die ganz klar zeigen, dass die Wahrnehmung von Symptomen auf Patientinnenseite oder Patientenseite sehr unterschiedlich ist von der des Behandlungsteams. Und das, letzten Endes geht es immer in die Richtung, dass das Behandlungsteam die Symptome von Patientinnen unterschätzt. Vor allem Symptome, die nicht so ganz offensichtlich sind. Also wenn jemand erbrechend vor mir sitzt dann oder sich mit Schmerzen krümmt, dann sehe ich das natürlich. Aber Symptome wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, vielleicht auch eine leichte Atemnot oder eine zunehmende Atemnot, die nehme ich nicht so wahr, weil ich sehe die Patientin im Zweifelsfall ja nur in einem sehr kurzen Zeitfenster und habe dann auch keinen Vergleich mehr, wie es vielleicht vor 14 Tagen war. Und dafür muss man sich einfach eingestehen, oder es ist bei uns im Team ist es so, dass wir da alle ganz davon überzeugt sind, dass wir hier Unterstützung brauchen. Und das ist das, was wir in der Pro-B-Studie auch ganz klar zeigen konnten, dass wir mit einer technischen Lösung dieser App und der Befragung der Patientinnen in der Lage sind, diese Symptome genauer zu erfassen, als wir das als Mediziner im Alltag, in der Schnelle des medizinischen Alltags machen können.
Und es gibt einen Punkt oder eine spezielle Gruppe von Patientinnen, bei denen man diese, ja, soll man sagen, Demut als Mediziner besonders eindrücklich nachgewiesen bekommen hat durch ihre Studie, an der, wenn ich es richtig habe, 900 Patientinnen teilgenommen haben. Wollen Sie das kurz schildern? An welchem Punkt sozusagen der entscheidende Vorteil sich gezeigt hat?
Genau, also wir sehen vor allem bei Patientinnen, die sehr schwer krank sind, dass diese Patientinnen den höchsten Vorteil letzten Endes haben. Das heißt, es sind Patientinnen, die beispielsweise, wir haben das bei Patientinnen gesehen mit Gehirnmetastasen, wir sehen das bei Patientinnen, die Tumorabsiedelungen im Bauchraum haben, und wir sehen das bei Patientinnen, die bestimmte Arten von Brustkrebs haben, wie zum Beispiel ein sogenanntes triple-negatives Mammakarzinom. Wir sehen auch ganz klar, dass je näher die Patientinnen dem Lebensende nähern, dass die Anzahl der Alarme nach oben geht. Und wir konnten aber für alle Patientinnen in der Studie zeigen, also unabhängig von der Art des Brustkrebs, den sie hatten, oder der Lokalisation ihrer Metastasen, dass wir auch mit dem Monitoring nicht nur eine Verbesserung der Lebenssituation der Patientin, also der Symptomreduktion erreichen konnten, sondern dass wir auch eine Verlängerung des Überlebens erreichen konnten. Und das ist wirklich außergewöhnlich. Das hat uns auch sehr überrascht, weil wir am Anfang nicht gedacht haben, dass wir das erreichen können. Deswegen sind wir da auch, arbeiten wir mit Hochdruck dran, dass wir diese Methode, diese, man sagt so im medizinischen Bereich, neue Versorgungsform auch in die Routineversorgung integrieren und hoffen, dass wir das im nächsten Jahr auch in den Zentren, die daran teilgenommen haben oder die das nutzen wollen, implementieren können.
Also wenn ich die Studiendaten richtig verstanden habe, ich frage vorsichtig nach, aber dann hat sie eine Reduktion, eine Senkung der Sterblichkeit um 29% in dieser Gruppe der Patientinnen ergeben. Das ist ja, wenn es mit einem Medikament gelingt, einem neuen, eine totale Sensation.
Genau, das ist auch, das ist in der Tat so. Aber wie das halt so ist, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, es kratzt ein bisschen am Selbstbewusstsein und am Selbstverständnis. Ich habe diese Daten der Studie letztes Jahr schon auf dem eigentlich weltweit größten Brustkrebskongress vorgestellt, und ein Kollege, den ich sehr schätze, der hat dann im Nachgang zu mir gesagt, ja, Maria, wenn das jetzt ein Medikament wäre, würden alle fragen, wann kommt die Zulassung? Es ist aber kein Medikament, sondern es bedeutet eigentlich eine Umstellung unseres ärztlichen Handelns oder ein zusätzliches Hinzufügen in unser ärztliches Repertoire. Und das ist natürlich komplexer, sage ich jetzt mal, als ein neues Medikament mit in den Behandlungsalgorithmus aufzunehmen. Zumindest vom Selbstverständnis her oder von wie auch von der Umsetzung, das muss man fairerweise sagen. Ein Medikament, wenn das zugelassen ist, weiß ich genau, kann ich das in der und der Konstellation verschreiben, dann gibt es bestimmte Kriterien und so weiter. Für ein PAO-Monitoring, so nennen wir das ja, was wir in Pro B gemacht haben, ist es so, dass das bedeutet, wie integriere ich das in meinen Arbeitsablauf? Wer ist dafür zuständig? Wie wird es vergütet? Wird es vergütet? Was sind die rechtlichen Konsequenzen, wenn ich jetzt einen Alarm nicht beantworte? Wer kümmert sich bei mir im Team darum? Etc. etc. Also viele Fragen, die dadurch aufgeworfen werden, die wir aber versuchen die wir beantworten können. Und an dem wir arbeiten, dass wir sozusagen den Kliniken, den Praxen, den Behandlungsteam sozusagen ein Kochrezept zur Verfügung zu stellen, wie sie das in ihren spezifischen Arbeitsablauf, Alltag integrieren können, um eben allen Patientinnen diese Möglichkeit zu ermöglichen und aber auch uns als Behandlungsteam. Wir haben das ja auch deshalb unter anderem die Studie begonnen, weil wir gesehen haben, wir brauchen Hilfe. Wir haben sehr, sehr viele Patientinnen und wir brauchen Unterstützung, um diese Patientinnen besser zu behandeln, als wir das momentan schaffen.
Frau Carsten, ich habe in meinem Freundeskreis zurzeit, glaube ich, 2 Brustkrebspatientinnen. Wenn ich die das nächste Mal treffe und denen davon erzähle, dann wollen die das vielleicht auch machen. Was soll ich denen raten? Wie können die in das Programm reinkommen?
Also, wir können momentan noch nicht sagen, sie müssen jetzt hier anrufen und dann können sie damit teilnehmen, weil es natürlich, hilft nicht, wenn alle jetzt an die Charité kommen. Das ist auch gar nicht unser Ziel, sondern wir sind mit den Krankenkassen im Gespräch und die sind auch sehr aufgeschlossen dem gegenüber. Sie haben eine ganze Reihe an Krankenkassen, haben dieses Projekt ja auch inhaltlich begleitet. Und wir sind jetzt dabei, dieses Nachfolgeprojekt, sag ich mal, von ProB, das sich IDA nennt, für Individual Digital Aid, in die Versorgung zu bekommen. Und wir sind eigentlich guten Mutes, dass das in der zweiten Jahreshälfte beginnen wird, dass das in Deutschland in der Routineversorgung zur Verfügung steht. Und dann, wir werden ganz gezielt die Kliniken natürlich ansprechen und die Praxen und die Brustzentren, mit denen wir in Pro B gearbeitet haben. Aber wir haben auch jetzt schon Anfragen von anderen Zentren, die sagen, können wir teilnehmen, wie machen wir das? Und es ist letzten Endes nicht schwierig. Es ist einfach letzten Endes, das Zentrum muss nur sagen, oder das Brustzentrum oder die Praxis muss sagen, ich möchte daran teilnehmen. Dann stellen wir denen die Software zur Verfügung und dann kann man damit als Praxis loslegen. Aber es ist letzten Endes natürlich immer eine Entscheidung des Behandlungsteams, zu sagen, wir wollen das bei uns in den Arbeitsablauf integrieren.
Das heißt, den behandelnden Arzt, die behandelnde Ärztin mal drauf ansprechen. Pro B oder dann schon IDA und Frau Carsten in Berlin.
Zu kontaktieren, genau.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das einige tun werden in kommenden Wochen und Monaten, die dann noch liegen bis zur zweiten Jahreshälfte 26, denn das ist ja noch ein bisschen. Es möge so schnell gehen wie möglich, sage ich mal an der Stelle, toi 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 für das Projekt. So ermutigende Ergebnisse dabei. Hoffentlich bleibt es nicht im Gestrüpp der Versorgungsbürokratie hängen. Alles Gute, Frau Carsten. Schön, dass Sie dabei waren.
Herzlichen Dank. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Brainsnack.